Micro Europa.
Sounds
moderne, fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Radio Micro Europa hier auf der Wüstenwelle. Mein Name ist Ina Mecke. Heute widmen wir uns voll und ganz dem Theater. Genauer gesagt dem Deutschen Nationaltheater in Weimar. Dort ist nämlich in den letzten Jahrhunderten ganz schön viel passiert. Nicht nur Goethe und Schiller haben dort gewirkt, sondern auch viele andere wichtige Persönlichkeiten wie Johann Sebastian Bach, Franz Liszt oder Richard Strauss. Ich habe mich in Weimar auf kulturelle Spurensuche begeben. Dabei ist das folgende Hörfunkfeature entstanden über das Deutsche Nationaltheater Weimar im Wandel der Zeit.
Es gibt also markante Stücke, ja. Also das Schauspiel war das von Dürrenmatt, Besuch der alten Dame. Das war eine ganz hervorragende Inszenierung hier mit Gästen.
Die wirklich große, tolle Geschichte war Fidelio, wo dann der eiserne Vorhang, wir unterm eisernen Vorhang vorkrochen. Tolle Inszenierung. My Fair Lady natürlich, großes Zugstück. Das waren sehr, sehr schöne Inszenierungen.
Anderes, was mich noch beeindruckt, war natürlich die Faust-Inszenierungen, ja. Das war ja also im Traditionstheater hier sehr ausgeprägt.
Die Dreigroschenoper war ungefähr 92, 93 die Aufführung. Und Ballhaus hieß das. Es war ein stummes Theater. Kein Wort wurde gesprochen. Es wurde nur über die Zeit von der Kaiserzeit bis in die Neuzeit, also nach der Wende, die ganzen Reiche durchgespielt in diesem Ballhaus. Das war eine sehr interessante Vorstellung.
Erinnerungen an das Deutsche Nationaltheater in Weimar. Es sind die Erinnerungen von Zuschauern und Künstlern an Abende, an die sie gerne zurückdenken. Die Weimarer Bühne ist seit Jahrhunderten Schauplatz von Musik und Schauspiel. Im Laufe der Zeit ist das Haus aber auch immer wieder zum Ort der Geschichte und Politik geworden.
Es schwirrt und summt auf dem Weimarer Theaterplatz. Inmitten der weitläufigen Fläche, ein paar Meter vor dem hellen neoklassizistischen Theatergebäude, ragen von einem meterhohen Sockel zwei berühmte Weimarer empor. Goethe und Schiller stehen vor dem Theater und blicken in die Ferne. Um sie herum sitzen Schulkinder auf den Sockelstufen und essen ihre Pausenbrote. Auf dem Platz wuseln Passanten und Touristen. Im Sekundentakt lösen Handykameras aus. Das Dichterduo ist ein beliebtes Fotomotiv.
In regelmäßigen Abständen halten Touristengruppen vor dem Denkmal inne. Eine wichtige Station in der Stadtführung. Hier hat sich Geschichte ereignet. Die Dichterfürsten haben dem kleinen thüringischen Weimar und seinem Theater zu Weltruhm verholfen. Neben Goethe und Schiller haben hier namhafte Persönlichkeiten wie Johann Sebastian Bach, Franz Liszt und Richard Strauss gewirkt. Aber auch politisch spielte das Weimarer Theater vor allem im 20. Jahrhundert eine tragende Rolle. Von der Gründung der Weimarer Republik über den Nationalsozialismus bis in die DDR war das Haus ein symbolträchtiger Ort. Um die Geschichte des Deutschen Nationaltheaters Weimar und der Staatskapelle zu erzählen, reisen wir in eine Zeit weit vor Goethe und Schiller.
Licht und Schatten. Das Deutsche Nationaltheater Weimar im Wandel der Zeit. Ein Hörfunkfeature von Ina Mecke. Entstanden als Werkstück im Masterstudium der Medienwissenschaft an der Universität Tübingen. Wir schreiben das Jahr 1491, ein Jahr vor der Entdeckung Amerikas. Weimar gehörte seinerzeit zum ernestinischen Kurfürstentum Sachsen. Die Hauptresidenz lag in der sächsischen Stadt Torgau. Dort gründete der Kurfürst Friedrich III. Eine Hofkapelle. Der Weimarer Musikwissenschaftler Professor Wolfram Huschke sieht daher einen gemeinsamen Ursprung der beiden Staatskapellen Dresden und Weimar.
Diese gemeinsame Grundlegung hängt ja einfach damit zusammen, dass in der Tat es damals eine Hofkapelle gab von einem Hof, der nicht auf eine Stadt beschränkt war. In Torgau haben wir heute kein Orchester, es gibt keine Linie, die man da ziehen kann.
Vielmehr war die Kapelle im gesamten Kurfürstentum unterwegs. Sie begleitete den Fürsten auf Reisen, spielte dort, wo er sich aufhielt. Auch in Weimar. Denn Weimar war damals eine Nebenresidenz des Kurfürsten. Hof und Kapelle hielten sich hier mehrere Monate im Jahr auf.
Viele Jahrhunderte lang war der Fortbestand der Hofkapelle abhängig von den Vorlieben der jeweiligen Herrscher. Es war Herzog Johann III., der die Hofkapelle im Jahr 1602 in seine Hauptresidenz nach Weimar holte. Manche sehen in diesem Akt den Ursprung der Weimarer Hofkapelle.
1602 ist zweifellos das richtige Datum, wenn man die Ortsfestigkeit bedenkt. Ortsfest war dieses Orchester oder diese Kapelle, es war ja nicht ein Orchester im heutigen Sinn, sondern gemischt vokal-instrumentales Ensemble ab 1602.
Mit ihrer Sesshaftigkeit begann in Weimar eine zweite Entwicklungsphase der Kapelle. 1708 kam mit Johann Sebastian Bach ein herausragender Musiker an den Hof. Regelmäßig brachte er als Hofkonzertmeister eigene Kompositionen zur Aufführung. Der überaus talentierte junge Komponist wurde nie Leiter der Weimarer Hofkapelle, denn dieser Posten war schon besetzt.
Trotzdem ging es dem jungen Bach in Weimar hervorragend. Er verdiente ordentlich und konnte mit seiner Familie auskömmlich leben. Außerdem wurde er mit seinen herausragenden Kompositionen immer bekannter. In Weimar komponierte er unter anderem einen Großteil seines Orgelwerks, über 30 Kantaten und Frühfassungen der brandenburgischen Konzerte. Trotzdem konnte er an einem Problem nichts ändern. Die Weimarer Hofkapelle war beiden regierenden Herzögen unterstellt, Wilhelm Ernst und seinem Neffen Ernst August. Zwischen den Regenten gab es von jeher Spannungen. Bach wurde zum Spielball dieses Konflikts.
Wilhelm Ernst sagte, das ist meine Hofkapelle und das ist mein Bach, für den habe ich eine extra Orgel neu gebaut und das ist meiner. Und Ernst August sagte, nein, wir regieren gleichberechtigt nebeneinander und das hat sich an der Hofkapelle festgemacht.
Ernst August war mit einer Prinzessin von Anhalt-Köthen verheiratet. Er sorgte dafür, dass Bach eine attraktive Stelle in Köthen bekam. Bach sagte die Stelle zu, ohne in Weimar abzusagen. Das gefiel Herzog Wilhelm Ernst gar nicht. Deshalb ließ er ihn zur Strafe vom 6. November bis 2. Dezember 1717 einsperren.
Eingesperrt muss man sich nicht ganz so unangenehm vorstellen. Es war auf der Landrichterstube im vorderen Teil des Schlosses, also in der Bastille. Aber er musste sitzen in diesem Zimmer, in dieser Stube und musste halt komponieren, was ihm auch nicht so viel ausgemacht hat.
Nach Bachs Weggang vergingen einige Jahrzehnte, bis in die Weimarer Musik- und Theatergeschichte wieder Bewegung kam. Im März 1756 erreichte die 16-jährige Anna Amalia von Braunschweig-Wolfenbüttel Weimar. Sie heiratete den 18-jährigen Ernst August II. Schon zwei Jahre später starb der junge Herzog und Anna Amalia musste die vormundschaftliche Regentschaft für den gemeinsamen Sohn Karl August übernehmen.
Für Anna Amalia spielten Musik und Theater eine wichtige Rolle. Die Herzogstochter war in einem kultursinnigen Elternhaus aufgewachsen. Ihr Vater unterhielt mehrere Theater und gab fast sein ganzes Vermögen dafür aus. Im Vergleich zu Braunschweig war Weimar zu jener Zeit in kultureller Hinsicht eine Ödnis. Deshalb förderte Anna Amalia das Weimarer Kulturleben. Sie versuchte eine Vorform der Oper zu etablieren, das sogenannte Singspiel. 1773 wurde eines der ersten deutschen Singspiele in Weimar uraufgeführt. Alceste von Anton Schweizer mit einem Libretto von Martin Wieland.
Außerdem hat sie sich für eine Theaterkultur im Sinne der Aufklärung eingesetzt. Theater für alle. Sie etablierte kostenlose Vorstellungen im Schlosstheater für bürgerliches Publikum und machte auch privat keine Unterschiede zwischen den Ständen. Für die Germanistin Annette Seemann ist Anna Amalia eine Protagonistin des ständeübergreifenden Gedankens.
Also es ging ihr in erster Linie um talentierte Menschen, egal woher die kamen. Wer schreiben konnte, sollte schreiben. Wer komponieren konnte, komponieren. Wer schauspielerisch oder tänzerisch begabt war, sollte auftreten. All das fand sie ganz wunderbar. Und diese Leute hat sie gefördert. Die waren bei ihr in den Zirkeln zugelassen. Mit denen ist sie freundschaftlich verkehrt.
Im Jahr 1774 ereignete sich im Weimarer Schloss ein Unglück. Ein Brand zerstörte das Schlosstheater völlig. Finanziell eine riesige Misere für das ohnehin nicht sehr wohlhabende Weimarer Herzogtum. Anna Amalia wollte sich mit dieser Lücke im Kulturleben nicht abfinden. Sie gründete ein Liebhabertheater. Angehörige der fürstlichen Familie und kunstinteressierte Weimarer schlossen sich zusammen und spielten gemeinsam Theaterstücke. Zunächst etwas dilettantisch.
Ein großes Glück für das Liebhabertheater war daher die Ankunft des jungen Johann Wolfgang Goethe. Er hatte im Vorfeld schon große Erfolge mit seinem Werther gefeiert. Erbprinz Karl August lud den aufstrebenden Dichter nach Weimar ein. Von Anfang an fand er am Liebhabertheater Gefallen.
Da hat er sich auch ungeheuer eingesetzt für das Liebhabertheater und zahlreiche Stücke dafür geschrieben. Erwin und Elmire, das Jahrmarktsfest zu Plundersweilern, die Fischerin. Verschiedenste Stücke aus seiner Feder, die das Liebhabertheater natürlich ungeheuer inspiriert haben.
Mit Goethe wurde das Liebhabertheater immer erfolgreicher. Mit der Zeit reichte dem Weimarer Publikum das Laientheater jedoch nicht mehr. Ein echtes Theater musste her. Die Liebhabertradition endete im Sommer 1782 im Tiefurter Schlosspark mit einer Aufführung des Singspiels Die Fischerin. Heute ist daraus nur noch Goethes Gedicht Der Erlkönig bekannt.
Der Reit spät durch Nacht und Wind, es ist der Vater mit seinem Kind. Er hat den Knaben wohl in dem Arm, er fasst ihn sicher, er hält ihn wahr.
Zur letzten Aufführung der Fischerin kamen so viele Schaulustige, dass die Brücke am Rande des Parks unter der Last der Menschen zusammenbrach. Das Publikum ging im wahrsten Sinne des Wortes baden.
Trotz ihrer Leidenschaft für das Liebhabertheater setzte sich Anna Amalia auch für ein neues Schauspielhaus ein. Am 7. Januar 1780 eröffnete in Weimar ein großes Reduten- und Komödienhaus. Es befand sich gegenüber dem Wittumspalais, genau dort, wo heute das Nationaltheater steht. Zunächst verpachtete der Hof das Haus an eine fahrende Schauspieltruppe. Diese ging jedoch nach 11 Jahren pleite und die Weimarer forderten eine eigene, eine stehende Bühne. Der Herzog rang sich trotz hoher Kosten schließlich zur Gründung eines Hoftheaters durch. Die Leitung sollte Goethe übernehmen. Der zögerte, wollte sich lieber auf seine schriftstellerische Arbeit konzentrieren. Sein Freund Karl August konnte ihn dann doch überreden.
Am 7. Mai 1791 war es soweit. Das Weimarer Hoftheater öffnete seine Pforten. Schon Goethes Ankündigung zur Eröffnung ließ erahnen, dass er die Qualität der bisherigen Schauspieltradition verbessern wollte.
Denn hier gilt nicht, dass einer atemlos dem anderen heftig vorzueilen strebt, um einen Kranz für sich hinwegzuhaschen. Wir treten vor euch auf, und jeder bringt bescheiden seine Blume, dass nur bald ein schöner Kranz der Kunst vollendet werde.
Um seine Vorstellungen vom anspruchsvollen Schauspiel umzusetzen, brauchte Goethe ein gutes Ensemble. Damals gab es noch keine Schauspielschulen, die Darsteller kamen aus Schauspielerfamilien, die ihre Fähigkeiten von Generation zu Generation weitergaben und waren mal mehr, mal weniger talentiert. Wie sollte er sie ausbilden? Die Germanistin Ulrike Müller-Harang hat sich damit befasst.
Als das Theater neu eröffnet wurde, wurden diejenigen Schauspieler, die bis dahin in Weimar tätig waren, wurden ihre Verträge gekündigt, sie wurden neu eingestellt zu bestimmten neuen Konditionen und Goethe hatte sie handverlesen.
Auch die Ausbildung seines Ensembles nahm der Meister selbst in die Hand.
Und dazu hat er Regeln für Schauspieler erarbeitet. Nicht zu spät kommt zu den Proben, nicht rauchen, Hut ab vom Kopf und lauter solche grundsätzlichen Dinge. Und er begann auch den Akteuren eine entsprechende Aussprache abzuverlangen und entsprechend dann auch die Bewegungen und das ganze Bühnenarrangement sollte insgesamt immer ein ästhetisch Ganzes bilden.
Auf diese Weise erzog Goethe sein Bühnenpersonal selbst. Die Schauspieler waren nach und nach immer mehr dazu imstande, auch anspruchsvollere Rollen zu verkörpern. Das kam der Zusammenarbeit mit Schiller zugute, dessen Dramen ein hohes schauspielerisches Niveau erforderten. Goethe hatte ihn 1799 nach Weimar geholt, wo er bis zu seinem frühen Tod im Jahr 1805 blieb. Die Zusammenarbeit der beiden Dichter war die Blütezeit des Weimarer Hoftheaters. Durch Schillerstücke wie Wallenstein, Maria Stuart und die Jungfrau von Orléans oder Wilhelm Tell erreichte der Spielplan ein neues Niveau.
Dadurch, dass Schiller zum Beispiel bei Maria Stuart an die antike Tragödie anknüpft und da einen Chor einsetzt, was ja vollkommen ungewöhnlich war in Weimar, wurden da auch viele traditionelle dramatische Formen aufgegriffen und mit eingebracht in neue Stücke, die historische Themen behandelten, aber doch irgendwo auch immer zeitgeschichtlich zu verstehen waren.
Heutzutage haben die Werke von Goethe und Schiller eine enorme Bedeutung. Sie gehören zum Standardrepertoire deutschsprachiger und internationaler Bühnen. Zu Lebzeiten der beiden Dichter standen ihre Dramen eher selten auf dem Spielplan.
Höchstens 5, 6, 7%, mehr war das nicht. Alles Übrige waren Stücke aus dem bürgerlichen Alltag. August Kotzebue ist ja ein bekannter Bühnenautor für sogenannte bürgerliche Rührstücke. Oder August Wilhelm Iffland in Berlin. Und natürlich auch das Singtheater, Singspiele.
Unter Goethe fanden auch große Operninszenierungen statt. Insbesondere Mozart war in Weimar sehr beliebt, obwohl er selbst nie zugegen war. Das Musiktheater war es auch, mit dem Goethe in einen heftigen Konflikt geriet. Genauer gesagt mit der Sängerin Caroline Jagemann. 1797 war die außerordentlich talentierte Sopranistin ans Hoftheater gekommen. Schnell stieg sie zu Primadonna auf. Der Zeitzeuge Josef Rückert hielt seine Erinnerungen an sie für die Nachwelt fest.
Nach wenigen Wochen war diese Zauberin die angebetete Göttin von ganz Weimar. Diese für die Reize der Kunst so empfängliche Stadt lebte damals eine Zeit lang im beständigen Taumel des theatralischen und musikalischen Entzückens und der Bewunderung, die ihr die in ihren Mauern bisher noch nie gehörten Töne der Sängerin einflößten.
Caroline Jagemann bekam nicht nur alle wichtigen Rollen, sondern wurde auch die Mätresse des Herzogs Karl August. Das Hoftheater war inzwischen dank Goethe und Schiller eine wichtige Bühne für das Sprechtheater geworden. Jagemann sah das Musiktheater benachteiligt und fing an, gegen Goethe zu intrigieren. Dem Herzog fehlten die finanziellen Mittel, um Sprech- und Musiktheater gleichermaßen zu fördern. Mit der Zeit ergriff er immer mehr Partei für seine Mätresse. Sein Freund Goethe musste sich hinten anstellen.
Ein Vorfall im Jahr 1817 brachte das Fass für Goethe zum Überlaufen. Caroline Jagemann setzte die Aufführung des französischen Gastspiels Der Hund des Aubry durch. Ein Pudel sollte hierin die Hauptrolle spielen. Goethe war darüber empört. Nach der ersten Bühnenprobe trat er von seinem Amt zurück.
Das war mit Sicherheit nicht der Grund, warum er dann die Theaterleitung niedergelegt hat, aber der Anlass, kann man sagen, hat er gesagt, ist gut, also macht mal ihr euers weiter und zog sich dann 1817 von den Theatergeschäften vollständig zurück.
Sieben Jahre nach Goethes Rückzug wurde das Weimarer Hoftheater ein Raub der Flammen. Der Dichter soll beim Brand gerufen haben: Das ist das Grab meiner Erinnerungen.
Rasch begann der Herzog mit einem Neubau. Goethe wollte an den Plänen teilhaben, wurde aber erneut von Caroline Jagemann ausgestochen. Sie wollte ein Opernhaus, er ein Schauspielhaus. Heraus kam ein Kompromiss. Goethe zog sich auch von diesen Plänen zurück. Resigniert, aber versöhnlich schrieb er an den Herzog.
Mir kann es ganz recht sein. Ein neues Theater ist am Ende doch immer nur ein neuer Scheiterhaufen, den irgendein ungefähr über kurz oder lang wieder in Brand steckt. Damit tröste ich mich. Ihr werdet immerhin ein ganz leidliches Haus bekommen. Wenn auch nicht gerade so, wie ich es mir gewünscht und mir gedacht hatte. Ihr werdet hineingehen und ich werde auch hineingehen. Und es wird am Ende ganz artig ausfallen.
Das neue Theater sollte bis ins 20. Jahrhundert bestehen bleiben. Herzog Karl August überließ Caroline Jagemann das Sagen am Haus. Sein Sohn Karl Friedrich hatte inzwischen die russische Zarentochter Maria Pawlowna geheiratet. Die Vermählung bedeutete nicht nur politischen Einfluss für Weimar, die Zarentochter brachte auch ihren Reichtum in das verarmte Herzogtum.
Maria Pawlowna liebte die Musik. Ihr war es 1819 gelungen, den Mozart-Schüler Johann Nepomuk Hummel als Kapellmeister nach Weimar zu holen. Er war der berühmteste Klaviermusiker seiner Zeit. Für Hummel verdoppelte sie das Kapellmeistergehalt aus ihrer Privatschatulle. Außerdem ermöglichte sie ihm regelmäßige Konzertreisen. Zwar konnte Hummel nichts gegen Caroline Jagemanns Sängerherrschaft ausrichten, er begeisterte das Publikum aber mit seiner Musik. Der Musikwissenschaftler Wolfram Huschke zählt Hummel zu den wichtigsten Musikern Weimars.
Er ist sowas wie der Liszt der 20er und 30er Jahre gewesen. Anders als Liszt, nicht so glamourös, aber unglaublich fit hinsichtlich des damals ja eindrucksvollsten Musizierens, nämlich des Improvisierens.
Seine Stärke? Er begeisterte das Publikum mit Improvisationen bekannter Melodien. In Weimar waren es vor allem Melodien aus Mozart-Opern, mit denen er seine Konzerte anreicherte. Mit Hummel hatte Weimar erstmals seit Goethe wieder eine berühmte Künstlerpersönlichkeit gewonnen.
Nach Hummels Tod im Jahr 1837 musste ein würdiger Nachfolger her. Inzwischen hatte Karl Friedrich seinen Vater Karl August beerbt. Damit war auch die Sängerherrschaft Caroline Jagemanns endgültig vorüber. Die Zeit war reif für eine neue Ära. Die herzogliche Familie, allen voran Maria Pawlowna, bemühte sich jahrelang um Franz Liszt als neuen Kapellmeister. Seinerzeit war Liszt der berühmteste Klaviervirtuose Europas. In tausenden Konzerten hatte er sich über Jahre hinweg in den europäischen Metropolen einen Namen erspielt. Er wurde gefeiert und verehrt wie ein Popstar.
»1848 war es endlich soweit. Nach vielen Annäherungen zwischen Weimar und Liszt ließ er sich endlich in der kleinen Stadt an der Ilm nieder und nahm das Amt des Hofkapellmeisters an. Für die herzogliche Familie ein großes Glück. Die Bürger der evangelischen und eher konservativen Kleinstadt waren allerdings nicht so gut auf ihn und seine Lebensweise zu sprechen.
Ein Katholik, liiert, in wilder Ehe liiert, mit einer noch nicht geschiedenen polnisch-russischen Fürstin, die sich auch noch entsprechend gab. Das war schwierig.
Deshalb siedelte ihn der Herzog auch nicht im Zentrum Weimars, sondern außerhalb an. Doch warum zog es den Weltbürger eigentlich in die Provinz?
Er wollte ja eigentlich Beethoven nacheifern. Und Beethoven ist durch seine Kompositionen natürlich hervorgetreten. Er wollte endlich komponieren. Und dazu brauchte er Ruhe.
Diese Ruhe hoffte er in Weimar zu finden. Bisher hatte er vor allem Klaviermusik und Lieder komponiert. Nun drängte es ihn nach großen Orchesterwerken. In Weimar hatte er dazu gute Rahmenbedingungen. Wenig Ablenkung, ein eigenes Orchester und die Unterstützung der herzoglichen Familie.
Jetzt ist es mir lieb, zuerst an Weimar zu denken, an meinen Fixstern, dessen wohltuende Strahlen meinen weiten Weg erleuchteten. An Weimar, wo die verständnisvolle Nachsicht einer erhabenen Fürstin mir vor 5 Jahren zum ersten Male das klare und ernste Bewusstsein meiner Zukunft gegeben hat.
Er wollte mit seinen Kompositionen an die Erfolge seiner namhaften Vorgänger anknüpfen, eine Art neuer Goethe werden, nur eben nicht als Dichter, sondern als Komponist. Der für die Weimarer Klassik bekannten Bühne wollte er damit zu einem neuen Profil verhelfen. Ein erster Schritt in diese Richtung waren seine sinfonischen Dichtungen. Mit ihnen schuf er eine neue musikalische Gattung. Die Idee dahinter erklärt Wolfram Huschke.
Dieses Werk hat als einsätziges Werk einen Titel und dieser Titel suggeriert die Verbindung zu einer Dichtung und diese Dichtung muss den Leuten bekannt sein. Und wenn sie nicht bekannt ist, wird das, was passiert, auch per Wort in die Partitur geschrieben.
So haben die Zuhörer immer das Gefühl, sie würden die Musik auch ohne Gesang verstehen. Liszt's sinfonische Dichtungen beziehen sich zum Beispiel auf Goethes Werke. Seine Faust-Sinfonie setzt sich zusammen aus den 3 Teilen Faust, Gretchen und Mephisto.
Liszt wollte aber nicht nur mit instrumentaler Orchestermusik glänzen, sondern auch neue Opern auf die Bühne bringen. Er selbst war allerdings kein Opernkomponist. Umso mehr förderte er die Aufführung von Werken des schon damals wegen seiner politischen Einstellungen umstrittenen Richard Wagner. Liszt schätzte seine Opernkompositionen sehr, was er auch immer wieder in Briefen zum Ausdruck brachte.
Richard Wagner ist ein Mensch von bewunderungswürdigem Genie, ja sogar mit praktischer Begabung, die offenbar dazu bestimmt ist, sich einen neuen und ruhmreichen Weg in der Kunst zu bahnen.
Liszt hätte Wagner gerne als zweiten Kapellmeister nach Weimar geholt. Ein Vorhaben, das sich allerdings schwierig gestaltete. Wagner war 1849 am Maiaufstand in Dresden beteiligt gewesen. Ein Versuch, den sächsischen König zu stürzen und eine Republik zu etablieren. Zwar schaffte er es, einer Enthaftung zu entgehen, die Polizei suchte ihn aber per Steckbrief. Liszt verhalf Wagner zur Flucht ins Schweizer Exil, wo er fast 10 Jahre lang blieb.
In der Zwischenzeit wurde sein Werk in Weimar bekannt. Schon die Weimarer Erstaufführung des Tannhäuser 1849 entpuppte sich als riesiger Erfolg. In Dresden war die Oper zuvor bei ihrer Uraufführung gefloppt. In Weimar wurde sie zur meistgespielten Oper des Liszt-Jahrzehnts. Auch der Fliegende Holländer war dort sehr erfolgreich. Lohengrin wurde in Weimar zwar uraufgeführt, kam aber bei den Einheimischen nicht so gut an. Dafür war Lohengrin beim auswärtigen Publikum sehr beliebt, das seit 1847 mit der Eisenbahn anreisen konnte.
Trotz seiner Erfolge wurde Liszt mit der Situation in Weimar immer unglücklicher. Die Widerstände der konservativen Kreise gegen ihn und Wagner bekam er deutlich zu spüren. Alteingesessene mochten die neue Linie nicht. Zudem konnte Liszt keine Amnestie für seinen Freund Wagner erreichen. In seinem Testament schrieb Liszt rückblickend auf Weimar:
Zu einer bestimmten Zeit hatte ich für Weimar eine neue Kunstperiode erträumt. Ähnlich der von Karl August, wo Wagner und ich die Führer gewesen wären, wie einst Goethe und Schiller. Die Engherzigkeit, um nicht zu sagen, der schmutzige Geist gewisser örtlicher Verhältnisse, alle Arten von Missgunst und Dummheit, von draußen wie drinnen, haben die Verwirklichung dieses Traumes zunichte gemacht, dessen Ehre seiner königlichen Hoheit, dem jetzigen Großherzog, zugekommen wäre.
Liszts Plan, in Weimar ein großes Festspielhaus für Wagner zu errichten, wurde vom Herzog verworfen. Es war schlicht zu teuer. Später wurde die Festspielidee in Bayreuth umgesetzt. 1858 bat Liszt resigniert um die Auflösung seines Vertrags. 2 Jahre später siedelte er nach Rom über. Obwohl Liszt in Weimar viele seiner Ideen nicht verwirklichen konnte, war sein Schaffen musikgeschichtlich von großer Bedeutung. Auch für Richard Wagner. Heutzutage kann man nur spekulieren, was ohne Liszts Unterstützung aus Wagners Werk geworden wäre. Wolfram Huschke vermutet:
Wagner wäre ohne Liszt in einer viel schlechteren Position gewesen. Ob er sich dann im Fortgang des Jahrhunderts mit seinen Werken hätte durchsetzen können, weiß man nicht. Man weiß aber, dass der entscheidende Impuls zu Wagners Weltgeltung in den 50er Jahren halt von Weimar ausgegangen ist.
Nach Liszts Weggang stand das Schauspiel vorerst wieder im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Seit 1857 leitete der Dichter Franz von Dingelstädt das Hoftheater. Höhepunkt seiner Ära waren seine Bearbeitungen der 7 Königsdramen von William Shakespeare. Sie kamen zum 300. Geburtstag des englischen Dichters zur Aufführung. 3 Jahre später wechselte Dingelstädt ans Wiener Burgtheater.
Die Musik erlebte 1889 wieder eine Hochphase, als Richard Strauss als zweiter Kapellmeister nach Weimar kam. Der junge Komponist war damals gerade 25 Jahre alt. Der erste Kapellmeister Eduard Lassen erkannte sein Potenzial und ließ ihm freie Hand.
Er war ein jugendlicher Feuerkopf. Und Richard Strauss hat dann eben auch das gemacht, was er wollte, vor allen Dingen eigene Werke halt vorgeführt, relativ frühzeitig.
Schon in seinem Antrittsjahr feierte Strauss seinen ersten großen Erfolg in Weimar mit der Uraufführung seiner sinfonischen Dichtung Don Juan. Nach einer Orchesterprobe schrieb Strauss an seine Eltern:
Nach dem Don Juan saß ein Hornist schweißtriefend ganz außer Atem da und seufzte:
Du lieber Gott, was haben wir denn verbrochen, dass du uns diese Rute, das bin ich, geschickt hast. Die werden wir auch so bald nicht mehr los. Wir haben Tränen gelacht. Dabei haben gerade die Hornisten mit Todesverachtung geblasen.
Strauss war eine treibende Kraft für das Orchester. Neben seinen eigenen Kompositionen dirigierte er auch große Opern und Konzerte. In seiner Zeit in Weimar leitete er etwa 1/3 der musikalischen Aufführungen. darunter auch die Uraufführung der Oper Hänsel und Gretel von Engelbert Humperdinck.
Dem enthusiastischen Musiker wurde Weimar aber mit der Zeit zu eng. 1894 bat er um Entlassung und ging zurück nach München. Von Weimar aus hatte er internationale Bekanntheit erlangt. Er war der letzte bedeutende Komponist, der am Hoftheater wirkte.
Um die Jahrhundertwende stagnierte das Weimarer Theaterprogramm. Die Last der Klassiker lag auf dem Haus. Modernen Autoren wie Gerhard Hauptmann, Frank Wedekind oder Henrik Ibsen öffnete man sich kaum. Auch gegenüber neuen Ideen, wie dem Bau eines Literaturfestspielhauses, war man kritisch eingestellt. Weimar erlangte überregional den Ruf eines Kulturfriedhofs.
Inzwischen war das Theatergebäude 80 Jahre alt. Die Lokalpolitik wollte ein neues Haus bauen. Die Bürgerinnen und Bürger protestierten zwar, aber der Verfall ließ sich nicht mehr aufhalten. Das Gebäude musste vollständig abgerissen werden. Am 11. Januar 1908 feierten die Weimarer die Eröffnung des neuen Theaters. Das Fundament des neoklassizistischen Baus steht noch heute.
Im gleichen Zeitraum entwickelte sich das Hoftheater zu einer Kultstätte des nationalkonservativen Bildungsbürgertums. Ab 1909 fanden am Hoftheater regelmäßig die Weimarer Nationalfestspiele für die deutsche Jugend statt. Initiiert hatte sie der antisemitische Schriftsteller Adolf Bartels. Im Ersten Weltkrieg zwischen 1914 und 1918 wurde der Spielbetrieb stark zurückgefahren.
Kaiser hat abgedankt. Er und seine Freunde sind verschwunden. Über sie alle hat das Volk auf der ganzen Linie gesiegt. Unerhörtes ist geschehen. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik.
Berlin, 9. November 1918. Der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann erklärt die Monarchie für beendet und ruft die Erste Deutsche Republik aus. Die Geburtsstunde dieser Republik sollte sich vom 6. Februar bis zum 21. August 1919 in Weimar abspielen. Als Tagungsort sollte das Theaterhaus herhalten. Weimar wurde bewusst gewählt. Berlin galt als zu gefährlich. Im kleinen Weimar waren revolutionäre Unruhen kaum zu erwarten. Die Stadt lag verkehrsgünstig und es gab genug Hotels für die Abgeordneten.
Kurz zuvor, am 19. Januar, fanden die Wahlen zur verfassungsgebenden Nationalversammlung statt. Im Theater lief an diesem Abend Wilhelm Tell. Vor der Vorstellung hatte der neue Intendant Ernst Hart etwas zu verkünden.
Mit Einwilligung der provisorischen Regierung heißt diese Bühne fortan das Deutsche Nationaltheater in Weimar. Dieser Name ist eine hohe und heilige Verpflichtung für uns hier oben und für Sie dort unten. Schiller hat einmal gesagt, hätten wir eine Nationalbühne, so wären wir eine Nation. Lassen Sie mich heute dieses Wort wandeln. Behalten wir diese Nationalbühne, so bleiben wir eine Nation.
Die Umbenennung kam für alle Anwesenden überraschend. Erst kurz zuvor war das Hoftheater zum Landestheater geworden, nun also Nationaltheater. Möglich war so eine kurzfristige Änderung nur, weil sich das Land in einer Umbruchzeit befand.
Hätte er das große Welttheater gesagt, dann wäre es eben das große Welttheater gewesen. Aber die Deutsche Nationalversammlung war immerhin ein nationales Etwas. Deswegen war nicht Welttheater angesagt, sondern Nationaltheater.
6 Monate stand das Weimarer Nationaltheater im Zentrum des politischen Geschehens. Ein Bericht aus der Berliner Illustrierten gibt einen Eindruck aus dieser Zeit.
Im Theatergebäude schwirrt es durcheinander wie in einem Bienenhaus. Unten im Parterre hat ein eigenes Postamt Platz genommen. Im ersten Stock, in dem großen Foyer, kann man dem Körper eine flüchtige Stärkung zuführen. Der 2. und 3. Rang sind der Presse vorbehalten. Arbeitszimmer und Telefonzellen füllen die lichten, hohlen Nebenräume. Von hier aus gehen all die Worte in die Welt, die unten gesprochen werden, auf der Bühne, die jetzt die Tribüne des deutschen Volkes ist.
Am 11. August 1919 unterzeichnete Friedrich Ebert die Weimarer Verfassung. Die Menschen waren der jungen Republik gegenüber jedoch misstrauisch. Vor allem im konservativen Weimar waren die Bürger bereits Mitte der 20er Jahre empfänglich für nationalsozialistische Ideen. Annette Seemann sieht die Gründe dafür unter anderem in den schlechten Lebensbedingungen während der Weltwirtschaftskrise.
Da musste ja irgendeine Interpretation her. Und die war natürlich ganz klar, das liegt an der Weimarer Republik, an den schändlichen Versailler Verträgen, an den Reparationszahlungen, an all diesen Dingen, die uns diese sozialdemokratische Regierung eingebrockt hat.
Die Nationalsozialisten bekamen immer mehr Zulauf in Thüringen. Kein Zufall also, dass sie 1926 ihren ersten Reichsparteitag nach ihrer Neugründung im Nationaltheater Weimar abhielten.
Hitler und all seine wichtigen Propagandaleute, die haben das begriffen, das ist ein symbolisch aufgeladener Ort. Das ist der Ort der Nationalversammlung und den werden wir jetzt mit einer neuen Bedeutung versehen, und zwar der unsrigen. Ja? Das ist jetzt kein Ort mehr der Demokratie, sondern einer unserer Richtung.
Auch in den Weimarer Kulturkreisen fanden sich radikale Anhänger der völkischen Ideologie. Zu den wichtigsten unter ihnen gehörte der Publizist Hans Severus Ziegler. Schon 1925 schloss er sich der NSDAP an. Die beteiligte sich in Thüringen erstmals 1930 an der Landesregierung. Als stellvertretender Gauleiter gewann Ziegler Einfluss auf die Kulturpolitik des Landes. Schon bevor er selbst zum Generalintendanten des Weimarer Theaters wurde, beeinflusste er den Spielplan.
Hans Severus Ziegler hat dann sehr, sehr konsequent den Plan entwickelt, dass man nach und nach alle jüdischen Autoren vom Theater verbannt. Und stattdessen hat er dann geförderte Künstler, die in der Richtung der kommenden Machthaber schrieben, völkische Stücke mit deutschem Inhalt aufführen lassen.
Auch das klassische Repertoire von Shakespeare, Schiller und Goethe stand auf dem Programm. Die Werke dieser Autoren wurden von den Nationalsozialisten im Sinne ihrer Ideologie umgedeutet. In den nationalsozialistischen Interpretationen stand das Völkische im Mittelpunkt. Die Nazis säuberten aber nicht nur das Sprechtheater. Auch die Musik hatte darunter zu leiden. Wolfram Huschke.
Alles das, was neue Musik der besonderen Art war, alles das, was etwas jatzig klang oder von daher beeinflusst war, hatte keine Chance mehr. Es kamen dann die großen Aufführungen der Musik des 19. Jahrhunderts, von Beethoven bis Wagner, vor allen Dingen aber Wagner.
Die Gleichschaltung traf alle deutschen Theater. Zu Weimar hatte Adolf Hitler aber eine besondere Beziehung. Nachweislich hat er die Stadt mindestens 35 Mal besucht, unter anderem als Theatergast. Er verdoppelte dem Theater die Zuschüsse und steuerte zusätzlich hohe Summen aus seinem Privatvermögen bei. Der Umbau des Zuschauersaals und die Sanierung der Bühnentechnik 1939 und 40 kosteten 800.000 Reichsmark. Hitler setzte sich persönlich für die Bereitstellung des Geldes ein, und das, obwohl der Krieg schon im Gange war.
Für Weimar hatte Hitler kulturell und politisch eine Vision. Er wollte die Stadt zu einem nationalsozialistischen Zentrum ausbauen. Zeitgleich ließ er auf dem Ettersberg, ganz in der Nähe der Stadt, das Konzentrationslager Buchenwald errichten. Annette Seemann über den Wandel Weimars im Nationalsozialismus.
Es war eine vielfältig kodierte Stadt geworden, ja, eine Stadtrepräsentanz einerseits, aber auch noch mit dem vollkommen in der Nähe gelegenen Vernichtungslager oder Arbeitslager, was aber zu Vernichtung führte. Eine Stadt der Vernichtung, ja.
Zwischen dem Nationaltheater und Buchenwald gab es erwiesenermaßen zahlreiche Verbindungen. So gastierte das Theater regelmäßig in Buchenwald für die SS. Auch geschlossene Veranstaltungen im Theater wurden für die Buchenwald-SS organisiert. Es war perfide. Während auf der Weimarer Theaterbühne die Operette »Das Land des Lächelns« lief, war Fritz Löhner-Beder, der jüdische Librettist des Stückes, nur wenige Kilometer entfernt inhaftiert. Sein Name wurde im Programmheft verschwiegen.
Im Herbst 1944 schlossen alle Theater in Deutschland. Ab diesem Zeitpunkt sind im Weimarer Theatergebäude vermutlich Waffen und Munition produziert worden. Schriftliche Belege gibt es dafür jedoch nicht. Februar 1945. Die USA bombardieren Weimar. Der Angriff trifft auch das Nationaltheater schwer. Übrig bleiben nur noch die Fassade und die Grundmauern des Hauses.
2 Monate später befreiten die Amerikaner das Konzentrationslager Buchenwald und damit 21.000 Häftlinge. Insgesamt waren zwischen 1937 und 1945 etwa 266.000 Menschen in Buchenwald inhaftiert. Davon hatten die Nazis 56.000 ermordet. Nach der Befreiung behauptete die Mehrheit der Bevölkerung, sie hätten nichts von den fürchterlichen Geschehnissen in Buchenwald gewusst. Eine Lüge zum Selbstschutz.
Der Ort, wo sich das Konzentrationslager Buchenwald befand, war das Naherholungsgebiet der Weimarer Bürger. Da sind sie eigentlich am Sonntag mit ihren Familien hochgewandert und haben da gepicknickt oder was auch immer gemacht. Und die sind an den Zäunen gewesen. Es gibt auch wirklich Berichte, wo Bürger versucht haben, den Häftlingen ein Brot mal zu geben. Es war nicht zu übersehen.
14. April 1945. Endlich einmal ohne Störung geschlafen. Der Druck der Alarme ist von uns genommen. Frei von der Tyrannei des Dritten Reichs. In den Anschlägen des Generals Eisenhower hieß es, die Amerikaner kämen nicht als Unterdrücker. Sie wollten das nationalsozialistische System, das so viel Unheil über die Welt gebracht habe, und den deutschen Militarismus ausrotten. Mit einer wahren Wollust verbrannten wir unsere Hakenkreuzfahne. Auf die Straße darf man nur zwischen 7 und 19 Uhr.
Diese Zeilen schrieb der ehemalige Direktor der Weimarer Musikhochschule, Bruno Hinze-Reinhold, in seinen Lebenserinnerungen. Erleichterung über das Kriegsende lag in der Luft. Dennoch hatte der Krieg Zerstörung hinterlassen. Nun mussten die schrecklichen Geschehnisse aufgearbeitet, Deutschland wieder aufgebaut werden.
Den antisemitischen Kulturpolitiker und ehemaligen Intendanten des Weimarer Theaters, Hans Severus Ziegler, stufte die Entnazifizierungskommission als unpolitischen Mitläufer ein. Er ging als Privatlehrer nach Essen. Als erstes Theater in Deutschland bauten die Bürger das Weimarer Theater wieder auf. Bevölkerung und Ensemblemitglieder arbeiteten dafür Hand in Hand. Kurz nach Kriegsende liefen die ersten Vorstellungen in der provisorisch hergerichteten Weimarer Halle.
In diese Umbruchszeit kam ein großer Dirigent als Generalmusikdirektor nach Weimar. Hermann Abendroth hatte sich zuvor als Gewandhauskapellmeister in Leipzig bewiesen. Mit ihm begann in Weimar eine neue musikalische Ära. Unter ihm standen nun auch wieder jüdische Komponisten wie Mendelssohn und russische Komponisten wie Tschaikowski auf dem Programm.
Im Sprechtheater gewannen die Klassiker eine neue Bedeutung. So eröffnete das neu errichtete Theaterhaus am 28. August 1948 mit Goethes Faust. Die russischen Besatzer wollten Goethes positive Symbolkraft wiederbeleben. Diesmal allerdings in der marxistisch-leninistischen Interpretation. Annette Seemann sieht in dieser Spielplangestaltung eine ähnlich problematische Taktik wie zuvor unter den Nationalsozialisten.
Es führte natürlich auch wieder zu komplett einseitigen Interpretationen unter anderen politischen Vorzeichen. Es geht auch wieder im Wesentlichen um die Klassiker. Dann nicht mehr die zeitgenössischen nationalsozialistischen Autoren, sondern um kommunistische oder sozialistische Autoren auf der Bühne und um die leichte Muse. Genau dasselbe.
Auch in der DDR gab es Künstler, die nicht oder nur ungern gezeigt wurden. So unterdrückte das Regime anfangs den sogenannten Formalismus zugunsten des sozialistischen Realismus. Einige Künstler, die bereits von den Nationalsozialisten verfolgt wurden, waren auch in der DDR unerwünscht.
Einer von ihnen war Hermann Kirchberger. Er war von den Nazis als jüdischer Mischling angefeindet worden. In der DDR musste er seine Professur für Wandmalerei an der Hochschule für Baukunst und bildende Künste in Weimar wegen Formalismus aufgeben. Im Weimarer Theater hing ein großes Wandfries von Kirchberger. Zu sehen waren die Künste in expressionistischen Farben. 1950 wurde dieses Wandfries entfernt. Die Berliner Zeitung Das Volk berichtete:
Die Schaffenden aller Berufe stehen in schwerer Aufbauarbeit und erwarten von der heutigen Kunst, dass sie optimistisch und zukunftsfreudig den arbeitenden Menschen, insbesondere unseren Aktivisten, neue Impulse gebe. Vor allem dort, wo Erholung und Entspannung gesucht wird, wie zum Beispiel in den Räumen des Theaters. Eine künstlerische Darstellung, die den Beschauer in einer abwartenden Haltung verharren lässt oder ihn sogar zu einer solchen Haltung verleitet, begegnet bei jedem Menschen, der am gesellschaftlichen Aufbau bewusst mitarbeitet und für den Frieden gegen Krieg und Faschismus kämpft, einer gesunden Abwehr.
Dennoch gab es in Weimar Kulturschaffende, die sich für die Aufführung unerwünschter Künstler stark machten. so wie der Dirigent Gerhard Pflüger. 1957 hatte er am Theater die Nachfolge des Generalmusikdirektors Hermann Abendroth angetreten.
Pflüger hat immerhin zu unserer großen Begeisterung Stravinskys Sacre du Printemps aufgeführt, 63, wenn ich mich erinnere. Das ging damals eigentlich noch gar nicht. Das ging erst ab 65, als Stravinsky dann in die russische Heimat zurückgekehrt war, die jetzt sowjetisch war. Da konnte man es dann schon wieder, aber er war da schon früher dran und das war schon sehr verdienstvoll.
Pflüger war bei den Musikern im Theater sehr beliebt. Einer, der ihn als Generalmusikdirektor selbst erlebt hat, ist der ehemalige Opernchorsänger Rolf Möbius.
Es war ein ganz, ganz liebenswerter Mann und er hatte einen guten Draht zu seinem Orchester.
Gerhard Pflüger war für seine Musiker da. Auch in brenzligen Situationen stützte er sein Ensemble. Rolf Möbius erinnert sich an eine schwierige Solopartie in einer Strauss-Oper.
Jedenfalls wurde ich von einem Offizier über die Bühne geschleudert. Und wenn ich zu Boden kam, kam der Einsatz, auch fürs Orchester. Das war für den Professor Pflüger eine Angstkiste immer. Und ich weiß noch, in der Generalprobe sagte er mir, Sie brauchen keine Probleme haben, Herr Möbius, ich fange Sie genau ab. Und dann hat es auch geklappt.
In den 60er Jahren kam auch in Weimar das sogenannte Regietheater auf. Einer der ersten Regisseure, die sich an radikale Interpretationen bekannter Opern heranwagten, war Harry Kupfer. Von 1966 bis 1972 Operndirektor am Nationaltheater.
Er hat da schon zu brutalen Mitteln gegriffen, die damals noch brutaler waren, als sie heute wirken. Heute würde jeder nur grinsen und sagen, mein letzter Krimi da oder mein letzter der Horrorfilm war da doch aber viel besser.
Wolfram Husch gesagt, einige dieser Bilder seien damals nicht en vogue gewesen.
Ich kann mich vor allen Dingen aber an den querliegenden Baum im Freischütz erinnern und wie dann plötzlich ein paar Leute aufgehängt dahinter erschienen, als Puppen natürlich, um die düstere Grundierung für den Freischütz ganz deutlich zu machen.
Auch Rolf Möbius erinnert sich an solche Inszenierungen. Als Sänger des Opernchores hat er selbst unter Kupfers Regie auf der Bühne gestanden.
Ich glaube, es war Fidelio, da musste der ganze Herrenchor hinter der Bühne hochkrauchen, unter dem eisernen Vorhang durch. Und dort kamen wir hoch hinter den eisernen Vorhang. In dieser Zeit waren dann die Soldaten waren besetzt, dann in den Wuten an den Seiten, sogar mit scharfer Munition. Man dachte, es gibt eine Revolution oder sowas dort. Ja.
Eine Revolution gab es nicht. Trotzdem war Kupfers Fidelio-Inszenierung ein Meilenstein.
Den eisernen Vorhang kannten die Zuschauer überhaupt nicht. Der hat mit Feuer etwas zu tun, mit Schutz vorm Feuer. Ich kann mich erinnern, dass da der eiserne Vorhang eine Rolle gespielt hat als Szenenmittel. Wobei das ja natürlich auch in jeder Hinsicht für den damaligen Zeit ein vieldeutiges Szenenmittel war, nicht wahr?
Der eiserne Vorhang symbolisierte die Grenze, durch die Europa in der Zeit des Kalten Krieges geteilt war. Auch die Berliner Mauer war Teil davon. Kein Wunder also, dass solch ein szenisches Mittel in der DDR für Irritation sorgte.
...1981 kam ein Dirigent nach Weimar, auf dem viele Hoffnungen ruhten. Peter Gülke war ein namhafter Musikwissenschaftler und geborener Weimarer. Er sollte der Staatskapelle zu neuem Glanz verhelfen. Das Orchester harmonierte gut mit ihm, doch die Harmonie hielt nicht lange. Im Herbst 1982 ging Gülke mit der Weimarischen Staatskapelle auf Konzertreise in die Bundesrepublik. Vier Musiker nutzten diese Gelegenheit zur Republikflucht. Gülke hatte vor der Reise aber dafür bürgen müssen, dass alle Orchestermitglieder wieder mit zurück in die DDR kommen. Danach hatte er die Konsequenzen zu tragen.
Von da an war er vor allen Dingen in der Kranerstraße fällig. Die Kranerstraße war der ehemalige Sitz der Stadtsicherheit hier in Weimar. Und da war er ständig Gast, in Anführungsstrichen, und wurde unter Druck gesetzt.
In seinem Buch Fluchtpunkt Musik setzte sich Peter Gülke mit dieser schwierigen Zeit auseinander.
Klärung eines Sachverhalts. Der Herr, der mich gegen 17 Uhr auffordert, am nächsten Vormittag zu ihr beizutragen, hat alle fälligen Antworten parat. Die Erkundigung, welcher Sachverhalt, erscheint ihm ungehörig. Das soll ja gerade geklärt werden! Und das, bevor ich zusage, eine Probe im Theater verlegt werden müsse, was so kurzfristig schwierig sei, nimmt er als Affront. Ich habe den Auftrag, Ihnen einen Termin mitzuteilen. Ich habe keinen Auftrag, mit Ihnen zu diskutieren. In Ihrem Interesse rate ich Ihnen, die Genossen nicht warten zu lassen. Spricht's und geht und lässt mich mit der Gewissheit zurück, für die nächsten Stunden besonders gut observiert zu sein.
Gülke sah sich unter Druck. Seine Arbeit wurde durch ständige Verhöre behindert. Im März 1983 wurde er selbst republikflüchtig. Von einem Gastspiel in Hamburg kehrte er nicht nach Weimar zurück.
Zum Ende der 1980er Jahre gingen in der DDR immer mehr Menschen gegen das SED-Regime auf die Straßen. Auch in Weimar fanden Demonstrationen statt. Am 14. Oktober 1989 diskutierten Zuschauer und Teilnehmer einer Podiumsveranstaltung am Nationaltheater erstmals öffentlich über Repression und Diskriminierung.
Knapp einen Monat später öffnete sich die Grenze. Deutschland war auf dem Weg in die Einheit. Am 3. Oktober 1990 trat die DDR der Bundesrepublik Deutschland bei. Die DDR war Geschichte. Die neue Freiheit brachte aber auch große Veränderungen mit sich, auch für das Weimarer Theater. Wolfram Huschke erinnert sich.
Die einschneidenden Situationen für das Theater waren halt einfach, dass es mit wesentlich weniger Geld Deutsches Nationaltheater weiter hieß und das Deutsche Nationaltheater jetzt noch was ganz anderes war als vorher, denn man hatte nun das andere Deutsche Nationaltheater in Mannheim nicht jenseits des Eisernen Vorhangs, sondern direkt vor der Nase zum Beispiel.
Nach der Wende hatte das Theater mit Konkurrenzdruck und Sparmaßnahmen zu kämpfen. Mit Fritz Wendrich stand erstmals ein Intendant aus den alten Bundesländern an der Spitze. Unter ihm begannen die Einsparungen. Rolf Möbius ist als ehemaliges Ensemblemitglied noch heute enttäuscht.
Seine erste Amtshandlung war, das Ballett, das Gestandene, zu entlassen. Also sowas Blödes haben wir uns nun nicht gewünscht in der Wende.
Fritz Wendrich verließ Weimar 1994. Inzwischen wird die Ballettsparte ausschließlich durch Gastspiele abgedeckt.
Ein weiteres Problem für das Weimarer Theater ist die Nähe zur thüringischen Landeshauptstadt Erfurt. Dort eröffnete 2003 ein neues Opernhaus. Parallel dazu plante die Thüringer Landesregierung eine Fusion der beiden Häuser. Doch dagegen erhob sich Widerstand. Weimarer Bürger gründeten eine Stiftung, um das Dreispartentheater zu retten.
Die Stiftungsmitglieder sammelten Geld für das Theater und starteten verschiedene Aktionen, unter anderem Demonstrationen. Das wichtigste Ziel war es, Aufmerksamkeit zu erregen, um eine Fusion zu vermeiden. Einer der Mitbegründer dieser Stiftung ist Reinhard Buckemeyer.
Da ist ja auch eine Fahrt nach München gewesen. Da sind wir mit 4 Bussen nach München gefahren, haben dort demonstriert.
Auch auf dem Weimarer Theaterplatz gab es große Demonstrationen. Die Solidarität mit dem Theater war riesig und die Aktionen zeigten politische Wirkung.
Die wichtigste Aktion war eigentlich, den Stadtrat davon zu überzeugen, dass er diese Fusion ablehnt. Denn vorher war eine breite Mehrheit in den Parteien, die aus Geldmangel eben dem nachgeben wollten, dem Begehren der Landesregierung. Und wir haben es geschafft, den Stadtrat umzubewegen.
Für eine Erhaltung des Theaters als eigenständiges Haus mussten die Mitarbeiter Kompromisse eingehen. Es entstand das sogenannte Weimarer Modell.
Das Weimarer Modell war, dass die Mitglieder des Theaters, also die dort ihre Gehälter beziehen, darauf verzichtet haben, aus den tariflich bedingten Steigerungen daran teilzunehmen, sondern dass sie sich mit den aktuellen Finanzmitteln begnügen, um das Theater fortzuführen.
Inzwischen ist das Weimarer Theater zum Staatstheater Thüringen geworden. Der Freistaat hat 79% der Gesellschaftsanteile übernommen, um die Zukunft weiterhin zu sichern. Ob eine Fusion für immer vom Tisch ist, steht trotzdem in den Sternen. Immer wieder wird darüber diskutiert, die Theater Weimar und Erfurt aus Kostengründen zusammenzulegen. Ein heikles Thema für Weimar, Denn das Theater gehört dort zu den wichtigsten Arbeitgebern. Allein die Weimarer Staatskapelle ist heute mit etwa 100 Mitgliedern das einzige A-Orchester in Thüringen. Eine wichtige Institution also für den Freistaat.
Goethe und Schiller haben als Denkmal auf dem Theaterplatz in über 160 Jahren viel gesehen. Unzählige Touristen flanierten an ihnen vorbei, die meisten hielten inne. Aber auch Aufmärsche und Demonstrationen spielten sich vor ihren Augen ab. Vom Krieg sind die Dichterfürsten verschont geblieben. Man hatte sie vorsorglich eingemauert. Die Bomben haben sie unversehrt überstanden.
Heute gehen jährlich 140.000 Zuschauer im Deutschen Nationaltheater Weimar ein und aus. Es ist ein wichtiger Ort für Thüringen. Ein Ort des Miteinanders, ein Haus der Geschichte und der Tradition. Goethe und Schiller sind noch immer präsent. Sie verkörpern Geschichte, Gegenwart und Zukunft. Von Weimar aus haben sie die Kulturgeschichte entscheidend geprägt. Autoren, Komponisten und Kulturschaffende haben sich von ihnen inspirieren lassen. Der Geist von Weimar lebt auch in Zukunft weiter.
Ihr wisst, auf unseren deutschen Bühnen probiert ein jeder, was er mag. Drum schonet mir an diesem Tag Prospekte nicht und nicht Maschinen. Gebraucht das groß und kleine Himmelslicht. Die Sterne dürfet ihr verschwenden. An Wasser, Feuer, Felsenwänden, an Tier und Vögeln fehlt es nicht. So schreitet in dem engen Bretterhaus den ganzen Kreis der Schöpfung aus und wandelt mit bedächt'ger Schnelle vom Himmel durch die Welt zur Hölle.
Licht und Schatten. Das Deutsche Nationaltheater Weimar im Wandel der Zeit. Ein Feature von Ina Mecke. Entstanden als Werkstück im Rahmen einer Masterarbeit im Fach Medienwissenschaft am Institut für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen. Konzept und Interviews Ina Mecke. Es sprachen Anna van Aken, Konstantin Plecking und Till Kohlwes. Technik Aaron Geiger und Ina Mecke. Redaktion Ulrich Hägele. Vielen Dank an Wolfram Huschke, Annette Seemann, Ulrike Müller-Harang, Rolf Möbius, Reinhard Bokemeyer und Jürgen Roos. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Sendung Radio Mikro Europa hier auf der Wüstenwelle. Wir haben eine kleine Zeitreise gemacht durch die Geschichte des Deutschen Nationaltheaters Weimar und dabei wichtige Kulturepochen gestreift. Das Feature habe ich im Rahmen meiner Masterarbeit produziert. Ich hoffe, euch hat die Sendung heute gefallen und ihr schaltet auch nächsten Sonntag wieder ein. Schaut doch auch mal auf unsere Homepage vorbei unter www.mikro-europa.de und folgt uns auf Facebook und Instagram. Am Mikrofon verabschiedet sich Ina Mecke. Bis bald!